Marlene, Stadtradeln ist vorbei. Ein Glück, oder?
Gott sei Dank.
Gott sei Dank, jetzt schon wieder. Letztes Jahr war es mega gestresst, aber dieses Jahr ganz locker gewesen
sein.
Weiß
nicht, oder? Also ich selber habe mich gar nicht so gestresst, aber alle um mich herum haben sich irgendwie gestresst und das hat mich so gestresst. Also ich habe mich gar nicht selber unter Druck gesetzt. Ich habe dieses Jahr wirklich nur das gemacht, was ich sowieso gemacht hätte und mich vielleicht zu der einen oder anderen Fahrradtour überreden lassen. Aber ich bin jetzt irgendwie keine extra Schleifen oder unnötigen Umwege gefahren oder sowas.
Ja, du hast recht. Also im Rad- und Tour-Team gab es ein bisschen Stress wieder zum Schluss. Da sind sie ja wieder verrückt geworden und wollten unbedingt den Sieg einfahren, die meisten Kilometer fahren, sind deswegen noch extra Touren gefahren, auch nachts noch Radtouren gefahren. Ja, das ist ja auch ein bisschen so, der Geist des Stadtradelns ist ja eigentlich nicht sportlich mit dem Rennrad irgendwo zu fahren, Gravelrunden zu fahren oder auf dem Arbeitsweg extra Umwege, damit es mehr Kilometer gibt, sondern eigentlich ist ja der Geist, finde ich, des Stadtradelns ist, nimm mal deine Kilometer, die du sowieso fahren würdest, vielleicht zu Fuß gehst oder mit dem Auto fährst oder mit dem E-Scooter, die fahr jetzt mal mit dem Fahrrad, damit du siehst, das funktioniert mit dem Fahrrad super, oder? Das ist doch eigentlich das, um was es geht.
Genau, also ich weiß auch von einigen, die das auch so gemacht haben, also die haben das auch so gehandhabt, das sind ja nicht alle komplett eskaliert, aber ja, gerade bei uns im Team war wieder ordentlich Feuer.
Ja, also es ist ja auch ein bisschen Ansporn da, das soll ja auch Spaß machen. Ich habe ja auch überhaupt gar kein Problem damit, dass Stadtradeln Spaß macht und dass man sich gegenseitig im Wettkampf irgendwie ein bisschen hochjust. Ich selber track ja auch meine Rennradkilometer mit, deswegen komme ich einfach auf viele Kilometer. Aber um das mal klarzustellen, nur weil jemand hier über 1000 Kilometer auf der Uhr hat, ist ja nicht der bessere Stadtradler. Ganz im Gegenteil, ich würde ja sagen, also wenn man das mal hochrechnen würde, wenn man in 3 Wochen schon 1000 Kilometer fährt, dann würde man ja im Jahr über 10.000 Kilometer Alltagskilometer fahren oder Fahrrad fahren. Das ist ja extrem viel. Das ist ja.
Da brauchst du schon eine Pendelstrecke von 40 Kilometern, eine ja, One-Way.
Also das ist überhaupt nicht das Ziel und nicht die Absicht vom Stadtradeln zu sagen, du sollst irgendwie 10 oder 12 oder 15.000 Kilometer im Jahr Rad fahren. Ich glaube, das ist völlig illusorisch. Ich glaube, dass jemand, der 150 oder bis 300, vielleicht über 400 Kilometer in diesen 3 Wochen gefahren ist, wirklich, wirklich eine super Leistung hingelegt hat. Und wenn das Alltagsradfahren ist, dann hat man wirklich mal einen Anhalt, was möglich wäre, wenn man das zum Beispiel nicht 3 Wochen, sondern 30 Wochen im Jahr macht. Dann hat man ungefähr, kann man es hochrechnen, wie viel Tonnen CO2 man spart, wie viel gesünder man ist, wie viel das den Verkehr entlastet und. Und ich glaube, das sollte der Spirit sein.
Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass dieses Übertreiben in den 3 Wochen vielleicht sogar kontraproduktiv für die Leute ist, die es machen. Weil ich meine, ich merke das ja selber, ich habe jetzt 1360 Kilometer auf der Uhr gehabt und mir tut wirklich alles weh. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das macht jemand, der vorher kein Rad gefahren ist, dem muss ja noch mehr alles wehtun. Also der kennt es ja noch viel weniger, als ich es kenne, die ja schon im Alltag viel Rad fährt. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass der oder diejenige am Ende sagt, boah nee, also Radfahren, das sind ja nur Schmerzen, das mache ich jetzt nicht weiter.
Ja, könnte sein, dass man genau von diesen 3 Wochen dann abgeschreckt ist. Also egal wie du es gemacht hast, wie du das Stadtradeln im Cuxhaven, im Landkreis Cuxhaven hinter dich gebracht hast, ob du jetzt 100, 150, 200, 300 oder 1500 Kilometer gefahren hast. Schön, dass du mitgemacht hast. Und das muss ich allerdings sagen, es macht ja nicht jeder mit und es machen eigentlich, finde ich, viel zu wenig mit. Das finde ich jetzt nicht nur schade, sondern das muss ich wirklich kritisieren auch.
Weißt du denn, warum die nicht mitmachen? Also hast du da eine Idee?
Nö, weiß ich nicht, warum die nicht mitmachen. Vielleicht haben sie nicht rechtzeitig davon gehört, vielleicht nehmen sie es nicht, obwohl ich glaube, das ist das, was mich, glaube ich, am meisten ärgert, wenn sie es nicht so richtig ernst nehmen. Also unsere Stadtverwaltung hat es dieses Jahr nicht so richtig ernst genommen, deswegen gab es insgesamt weniger Teilnehmende. Deswegen sind insgesamt, weiß ich gar nicht, ob weniger Kilometer bei rausgekommen sind, aber die Steigerung hat auf jeden Fall gefehlt zum letzten Jahr. Wir müssten uns doch jedes Jahr ein bisschen steigern. Also jedes Jahr machen die Leichen mit und dann nehmen wir ein paar neue Leute dazu und so kommen wir dann irgendwann auf 2.000 oder 3.000 Teilnehmende. Das wäre toll.
Ja, jetzt haben wir eigentlich ein Jahr, was recht stagniert ist. Also ich glaube 1207 Teilnehmende, das ist ungefähr das gleiche wie letztes Jahr. Ähnliche Kilometer, die am Ende rausgekommen sind. Was ja gut ist dafür, dass die Stadt wirklich wenig Werbung gemacht hat. Aber wenn man jetzt überlegt, wo das Potenzial gewesen wäre.
Ja, ich glaube, Stadtradeln, dann wird es bei einigen so verniedlicht. So, ich habe dann auch schon gehört, Mensch, ja, jetzt sind wieder alle, müssen alle wieder ganz viel Rad fahren und ich mache den ganzen Quatsch nicht mit und sowas. Da wird ein bisschen verkannt, dass das ja eine wirklich bundesweite, deutsche, große Aktion ist, die ganz viele Menschen aufs Rad bringen soll, die sich daran gewöhnt, Rad zu fahren, und die hat ja so viel Potenzial, was Gutes zu tun, also für die Menschen, die Fahrrad fahren, persönliches Wohlbefinden, aber eben auch für die Allgemeinheit, für die Gemeinschaft was Gutes zu tun. Und ich glaube, dieser wirklich ernste Hintergrund, der tritt dann zurück als, ja, ist eine Spaßveranstaltung, sollen doch die machen, die Lust dazu haben. Ich glaube, das wäre genau falsch, das so zu sehen.
Ich finde das halt sehr erstaunlich dieses Jahr in Cuxhaven, dass gerade Unternehmen oder Vereine oder Parteien vielleicht auch, die mit einem guten Beispiel vorangehen könnten, da extrem geschwächelt haben. Also ich denke da jetzt zum Beispiel, ich meine gut, ihr Grünen, ihr habt den 5. Platz gemacht, ihr seid im Ranking recht weit oben, aber da seid ihr auch von den großen Parteien in Anführungsstrichen die einzigen, die überhaupt mitgemacht haben. Oder auch die größeren Unternehmen wie Siemens Gamesa mit ganz, ganz wenig Radelnden ganz weit unten zu sein, finde ich gerade, wenn man im Bereich der Nachhaltigkeit als Unternehmen unterwegs ist, total schwach.
Ja, jetzt würde ich keine andere Partei beim Namen nennen, und du hast Siemens Gamesa schon genannt, die habe ich auch gesehen, das finde ich, ich glaube nur 4 Radelnde oder so. Und das ist, wenn man weiß, wie viele Menschen da arbeiten, ist das wirklich ganz schwach. Und die Vorteile für das Unternehmen liegen auf der Hand. Du hast Mitarbeiter, die gesünder sind, wenn sie dann mit dem Rad zur Arbeit kommen, die leistungsfähiger sind. Du hast weniger Krankheitstage. Du hast weniger Parkplatzprobleme. Ich weiß, dass sie Parkplatzprobleme haben. Da, wo sonst ein Auto steht, können 10 Fahrräder stehen. Die könnten so sehr davon profitieren, und dann schaffen sie es nicht, aus ihrer Belegschaft mal eben 200 Leute aufs Fahrrad zu bringen. Es ist wirklich, wirklich fatal. Und das zeigt schon so ein bisschen, wie wichtig es doch wäre, auch für das Unternehmen selbst. Da brauche ich als Unternehmen ja gar nicht an die Gemeinschaft denken. Aber du hast sie erwähnt, die anderen Parteien, die müssen ja nicht an sich, an ihr Parkplatz oder sonst was denken. Die müssten einfach an das Gemeinwohl denken und schaffen es nicht, ihre Mitglieder in der Partei, ihre Anhänger aufs Fahrrad zu bringen. Das ist wirklich beschämend. Entweder verstehen sie nicht, um was es geht. Das vermute ich tatsächlich, weil es geht tatsächlich ja darum, beim Stadtradeln mehr Leute aufs Rad zu bringen, sodass alle was davon haben. Es haben ja dann auch die Autofahrer mehr davon, es haben die Einzelhändler mehr davon, es hat die Gesundheit mehr davon. Es macht mich einfach sprachlos, dass das nicht begriffen wird, dass es einen wirklich guten und ernsten Hintergrund hat.
Ja, aber um jetzt nicht negativ zu enden mit dem Stadtradeln, möchte ich ja nochmal ganz kurz sagen, ich habe hier gerade das Ranking auf von den ganzen Teams, und auf Platz 2 ist das Gymnasium Lichtenberg in Cuxhaven, und die haben es tatsächlich geschafft, 141 Personen radeln zu lassen. Ich finde, in einer Zeit, wo die Kinder viel mit dem E-Scooter unterwegs sind, ist es tatsächlich ein Lichtblick für mich gerade zu sehen, dass so viele Leute aufs Rad gestiegen sind.
Ja, das ist auch wirklich klasse, und da merkt man wieder, ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber es muss ja da Lehrkräfte oder eine Lehrkraft geben, die sich richtig reingehängt hat.
Ja.
Und das ist schon, finde ich, bezeichnend, dass wenn es einer versteht und da auch Lust zu hat, das anzuschieben, dann funktioniert es auf einmal, weil das andere Gymnasium ist unter ferner Liefen. Ich habe es gar nicht gesehen auf der Rangliste. Da sind ja ungefähr gleich viele Schüler, und das eine ist vorne unter den Top 5 dabei und das andere habe ich nicht einmal gesehen. Da sieht man mal, was das für einen Unterschied macht, wenn man auch nur 1, 2, 3 Leute hat, die begeistert dabei sind und das Ganze anschieben. Und ganz ehrlich, Rad und Tour ist jetzt nicht das größte Unternehmen in Cuxhaven. Wir siegen mit 3-fach Kilometer Abstand. Das zeigt ja auch, du musst doch einfach nur ein bisschen die Leute motivieren. Und es gibt doch ganz andere Unternehmen in Cuxhaven, die könnten doch ganz locker die Rangliste anführen.
Also immer mit gutem Beispiel voran, und dann trägt das auch Früchte.
Okay, dann lass uns mal das Stadtradeln verlassen für dieses Jahr. Für nächstes Jahr arbeiten wir wieder dran, dass noch mehr mitmachen, dass noch mehr Power reinkommt. Wir müssen die Stadt anschieben, wir müssen die Schulen anschieben, wir müssen Unternehmen anschieben, damit noch mehr mitmachen. Sag mal, Marlene, wie viele Kilometer von dieser Stadtradel, du hast gesagt, über 1300 bist du gefahren, wie viel bist du ohne Helm gefahren?
Oh Gott, ich bin dieses Jahr tatsächlich sehr nachlässig gewesen. Ich habe auf einigen Touren keinen Helm getragen.
Okay, bist du für eine Helmpflicht?
Nein, aber, ich bin für den Helm.
Du bist für den Helm, also du trägst ihn normalerweise schon,
ja.
Du setzt ihn eigentlich schon regelmäßig auf,
ja.
Aber wenn nicht, dann mal nicht.
Ja, genau.
Passiert auch.
Ja.
Also deswegen bist du eigentlich gegen eine Helmpflicht.
Ja, ich glaube, dass eine Helmpflicht das einfach unattraktiver macht. Also die Helmpflicht war zum Beispiel für mich auch einer der Gründe, warum ich kein S-Pedelec mehr fahre. Also nicht, weil ich keinen Helm tragen will, sondern weil man halt auch manchmal halt mal eben von einer Straßenseite zur anderen dann doch mal bequemerweise den Helm im Lastenrad liegen lässt.
Genau, also ich kann das gut nachvollziehen. Ich bin auch aus politischen Gründen strikter Gegner von Helmpflicht, weil ich weiß, dass die Helmpflicht in Australien zu prozentual mehr Verkehrsopfern geführt hat und zu mehr Todesfällen, also prozentual, weil der Radverkehr in Australien dramatisch eingebrochen ist mit Einführung der Helmpflicht. Deswegen bin ich politisch dagegen. Aber wenn du mich jetzt persönlich fragst, ich setze eigentlich fast immer einen Helm auf. Klar, Sportradfahren ist eh klar, habe ich sowieso einen Helm auf. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Ich tue mich schwer. Ich mache es auch mittlerweile gar nicht mehr, wenn mir Leute, Radsportler ohne Helm entgegenkommen, denn die grüße ich noch nicht mehr. Das sind für mich keine Radsportler, das sind echt Spinner. Also ja. wer Rennrad fährt, für Gravel fährt ohne Helm, das ist für mich kein Radsportler. Das ist unakzeptabel für mich. Da bin ich auch wenig tolerant, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei normalen Radfahrenden soll jeder einen Helm aufsetzen, wie er will. Ich rate immer dazu, weil ich weiß, dass der Sturz immer dann kommt, wenn du gar nicht damit rechnest und es fällt sich halt sehr schnell auf den Kopf. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, als wir bei Arbus im Labor waren und den Kopfdummy in der Hand hatten.
Ja.
Wie schwer der Kopf ist, also wie schwer der menschliche Kopf ist, den kann man ja kaum hochheben so ungefähr.
Ja.
Und wenn man weiß, dass der Hals das dann halten, also war wirklich beeindruckend. Und deswegen sage ich immer, Helm aufsetzen ist totale Pflicht. Aber warum reden wir darüber? Weil es eine Studie gibt und eine Umfrage.
Genau, es gibt, du hast die herausgesucht, eine Helmpflichtumfrage. Ich glaube, insgesamt wurden knapp über 1000 Menschen in Deutschland befragt.
Es müssen ja immer über 1000 sein, damit das repräsentativ ist.
Genau,
1003 waren es, glaube ich.
1003 Menschen in Deutschland. Eine Umfrage im Auftrag von RTL und NTV vom 3. Juni 2026. Und da waren tatsächlich für eine allgemeine Helmpflicht 54% aller Fahrradfahrer.
Das ist ja dann erstaunlich, wenn du und ich dagegen sind. Die 54% sind dann die anderen. Was ich wirklich erstaunlich finde, ist, dass von denen, ja, du sagst bei den Fahrradfahrern, das stimmt nicht ganz, weil die haben ganz ganzheitlich befragt,
ja.
Also nicht nur Radfahrende.
Okay, also auch welche, die kein Fahrrad fahren.
Und 70% der Menschen, die nicht Radfahren, sind für eine Helmpflicht.
Ja gut, das lässt sich natürlich einfach sagen. Ne? Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, also das ist mir jetzt aufgefallen bei den ein, zwei Fahrten, die ich ohne Helm gefahren bin. Das ist rein nur ein Gefühl. Ne? Das ist jetzt keine repräsentative Sache. Aber ich habe das den Eindruck gehabt, immer wenn ich einen Helm auf hatte, dann haben sie mich dichter überholt, als wenn ich keinen auf hatte.
Das ist ein Gefühl, was der Wahrheit entspricht, weil dazu gibt es tatsächlich Untersuchungen. Müsste ich jetzt raussuchen. Ich weiß aber, dass es eine Untersuchung dazu gibt, dass Radfahrende mit Helm gefährdeter sind, einen Unfall zu haben, als Radfahrende ohne Helm. Und nicht wegen, ich riskiere mehr, sondern weil die Autofahrer weniger Rücksicht nehmen auf Radfahrende mit Helm.
Ja.
Das ist ja auch einer der Gründe, warum es in Australien total in die Hose gegangen ist, Helmpflicht und alles ist schlechter geworden, nichts ist besser geworden. Aber ich finde es bezeichnend, dass 70% derer, die gar nicht davon betroffen sind, einfach sagen, ja, dann Helmpflicht.
Ja, ist doch auch super. Also das ist nach dem Motto, ich schütze mich jetzt selber, wenn ich die umnagel, hatten sie wenigstens einen Helm auf.
Ja, das ist ja auch immer die Frage bei jedem Unfall. Hatte er den Helm auf? Hatte sie einen Helm auf? Ja, es ist einfach die Frage, die gar nicht gestellt werden dürfte. Eine Gruppe, die wenig Helm trägt bei den Radfahrenden, ist die 14- bis 29-Jährige.
Hat das einen bestimmten Grund?
Ich glaube, das ist einfach
Style,
Coolness, also nicht das Risikobewusstsein, was du hast, wenn du älter bist, glaube ich. Ich denke einfach, wenn du älter bist, also über 30, über 40, wahrscheinlich über 50 geht es nochmal nach oben, hast du ein höheres Sicherheitsbewusstsein, weniger Risikobereitschaft und dann setzt du einfach einen Helm auf. Ich merke ja, dass die Menschen, die bei uns reinkommen und Helme kaufen, in der Regel sind die über 50.
Ja.
Oder unter 12, weil dann die Eltern den Helm kaufen.
Wobei der Grund hier, also hier sind ja auch Gründe aufgelistet von den Leuten, die eben keinen Helm tragen. Und da sagen nur 14%, dass es ästhetische Gründe hat, beziehungsweise nicht gut aussieht. Und die meisten Gründe, die aufgeführt wurden mit 42%, waren zum Beispiel kurze Fahrstrecken, nach dem Motto, ja, auf den 200 Metern, was ich eben auch sagte, über die Straße, da passiert schon nichts. Unbequem, ich glaube, ihr müsst mal einen Fahrradladen aufsuchen und euch einen richtigen Helm aufsetzen, der zu eurem Kopf passt. Vergesslichkeit, ja.
Vergesslichkeit, Ich glaube, das ist so eine Gewohnheit. Also wenn du es gewohnt bist, mit Helm zu fahren, dann kannst du ihn nicht vergessen. Was ich manchmal habe, wenn ich im Winter Sportrad fahre, dann hat man ja so eine Helmmütze auf. Dann setze ich mir die Helmmütze beim Anziehen auf und dann fahre ich los und irgendwann denke ich, huch, das ist kacke. Weil dann fühlt sich schon der Helm an. Aber das heißt auch, mein Helm ist also auf keinen Fall unbequemer als eine Mütze.
Ja.
Also von daher unbequem würde ich auch nicht gelten lassen. Sucht euch den richtigen Helm aus, lasst euch beraten, kauft den nicht im Internet. So verlockend das auch sein mag, ein Helm muss wirklich passen, aufprobieren, anpassen. Lasst euch das Gurtsystem vom Verkäufer anpassen, damit das wirklich funktioniert. Weil das ist auch das, was ich wirklich häufig sehe, dass die Helme falsch getragen werden.
Ja, das sehe ich auch meistens auf dem Hinterkopf, die Stirn komplett freigelegt, wo ich mir denke, ja, jetzt setz eine Cappy auf, hat die gleiche Wirkung.
Genau, also ein falsch aufgesetzter Helm hat dann wirklich keine oder eine ganz, ganz geringe Schutzfunktion. Bei Kindern habe ich letztens von jemandem gehört, da muss man immer anhalten und dann dazwischen gehen, weil da sollte man nicht dran vorbei. Bei Erwachsenen weiß ich es auch nicht. Ist mir zu blöd, die jetzt darauf hinzuweisen.
Das hat auch immer Diskussionen. Also ich habe das einmal gemacht, boah, das war so eine Diskussion, dass ich dachte, nee, komm, also dann nicht.
Ja, also lasst euch das im Laden vernünftig zeigen. Da seid ihr vielleicht offen drauf zu hören, was der Verkäufer sagt, aber erwartet nicht, dass ihr im Real Life darauf hingewiesen werdet. Es sieht einfach nur total lächerlich aus. Das kommt ja noch dazu, wenn der Helm irgendwie auf dem Kopf sitzt wie so ein Cowboy-Hut oder wie sonst irgendwas. Das sieht nur total lächerlich aus und es schützt euch nicht. Also anpassen, richtigen Helm aussuchen, dann ist er nicht unbequem. Vergesslichkeit, ja, wie gesagt, wenn ich das nicht hundertprozentig intus habe, dann vergesse ich ihn auch. Das stimmt, aber kann man sich dran gewöhnen.
Was ich ja bei Airbus noch ganz cool fand, war, erinnerst du dich noch daran, wo sie ihr Handy rausholte?
Ja.
Ja.
Dieser Vergleich war gut. Mit der Frage, holt mal alle euer Handy raus. Alle holen ihr Handy raus und jeder hatte eine Schutzhülle.
Genau. Und warum schützt ihr euer Smartphone, aber euren Kopf nicht?
Ja.
Da macht ihr mal Gedanken drum.
Marlene, ich habe noch eine ganz andere Studie gelesen und das fand ich auch interessant. Es hat gar nicht so viel mit Fahrradfahren zu tun, aber weil unser Podcast ja Fahrrad immer einen Teil der Lösung hat, heißt, hat es doch eine ganze Menge damit zu tun. Und zwar die Studie sagt aus, Deutsche verbringen weniger Zeit im Internet.
Arbeiten die nicht mehr?
Ja, jetzt kommen wir jetzt genau schon dazu, die Studie auseinanderzunehmen oder genau zu hinterfragen, was da los ist und worum es geht. Es ist tatsächlich so, dass die Internetnutzung pro Woche von 72 Stunden auf 67 sich um 5 Stunden reduziert hat, was ich ja eine bemerkenswerte Trendumkehr finde.
Ja, das habe ich tatsächlich auch schon bemerkt. Also ich weiß noch, dass ich im November auf der Jahrestagung vom VSF ähnliche Entwicklungen mal symbolisiert habe und die These in den Raum geschmissen habe, Social Media ist tot, lang lebe die Community und das würde jetzt in die Richtung gehen.
Und das glaube ich tatsächlich ist ja nicht ganz falsch, Social Media ist tot, das sehe ich jetzt nicht unbedingt so, aber es wird halt viel, viel weniger. Ich glaube, dass diese 5 Stunden weniger überwiegend auf das Konto von Social Media und dummem Content gehen.
Ja,
müssen wir uns eigentlich jetzt Angst machen, dass keiner mehr unseren Podcast hört?
Ach,
das ist doch auch digital, oder?
Ja, es kommt drauf an, wenn die so bekloppt sind wie ich, die dachte, es wäre eine sinnvolle Idee, einmal im Monat Digital Detox zu machen und auf alles zu verzichten. Denn ja, aber nein, ich glaube nicht.
Okay, du hast es ausprobiert, du hast einmal im Monat für einen ganzen Tag nichts Digitales.
Ja.
Dazu zählen dann auch Podcasts, Hörbücher,
alles.
Alles. Das würde ich auch doof finden, glaube ich.
Das war auch doof. Habe ich jetzt auch wieder gelassen.
Das lässt sich auch sein. Okay, alles klar. Verstehe. Weil ich überlege gerade, also ja, ich will ja auch gar nicht viel Zeit, aber einige Sachen sind dann halt für mich aktuell und wichtig, die würde ich dann noch Wetterbericht aber entscheiden, welche Richtung ich mit dem Rad losfahre, wo kommt die Gewitterwolke her. Da gucke ich doch einmal kurz aufs Handy. Ja. Ist ja schon digital.
Ja, deswegen war das bei mir auch meistens einfach nur ein Saunatag. Also ein Tag, in dem ich in der Sauna lag und das kann ich auch machen, ohne das Digital Detox zu nennen. Das ist halt, boah, du weißt halt wirklich nicht, du merkst dann erstmal, was alles digital ist. Also das ist ja, wie wir eben schon gesagt haben, Podcast hören, Musik hören. Also kannst du dir vorstellen, wie ruhig ein Haus sein kann, wenn da nichts passiert? Also
ja,
so
du kannst
ja
eine Schallplatte anmachen, aber dann ist für mich, das ist natürlich dann totaler Quatsch, ob ich die Musik jetzt vom streame. Oder auch von der Schallplatte höre, macht für mich eigentlich ja im Ergebnis überhaupt gar keinen Unterschied.
Ja, und dann ging es ja, im Endeffekt geht es ja so ein bisschen darum, wie wir eben schon eingangs gesagt haben, diese Zeitverschwendung. Also sich irgendwelche blöden Videos anzugucken, die einen nicht weiterbringen oder sowas. Oder einfach mal so ein bisschen weniger Bildschirmzeit zu haben, um mehr rauszugehen. Aber ich habe festgestellt, nach diesen 4 Monaten, die ich es ja durchgezogen habe, einmal im Monat, ich habe das Problem eigentlich gar nicht. Meine Bildschirmzeit, ich habe das mal geguckt, ist Arbeitszeit. Also ich habe so wenig Bildschirmzeit außerhalb der Arbeitszeit, dass ich das Problem eigentlich gar nicht habe.
Also das habe ich habe bei mir auch nachgeguckt und die meisten Zeiten, die ich digital, also mit Online-Zeit verbringe, sind natürlich irgendwie Teams, mal unsere Warenwirtschaft, E-Mails, noch irgendwelche Lern-Apps. Also ich habe mehrere Lern-Apps, ob es nun Geschichte oder Spanisch ist oder sonst irgendwas. So, und dann kommt noch ganz, ganz bisschen Social Media, da ist das meiste LinkedIn. Ja, das ist eigentlich auch schon fast beruflich. Ich schreibe da ja kaum was, von daher, das ist nur mal eben so durchscrollen, wer hat noch was geschrieben. Und dann war es das eigentlich auch schon.
Ja, also man sieht hier auf jeden Fall in der Studie, heißt es, der Rückgang kommt vor allem von den unter 40-Jährigen. Die Gründe dafür sind mehr Zeit für Familie und Freunde, mehr Zeit für Hobbys, weniger Ablenkung, bessere Konzentration, gesundheitliche Gründe und bewusster Verzicht auf Social Media. Und ich glaube, gerade so das letzte, bewusster Verzicht auf Social Media, das ist das, was diese Reduzierung halt eben auch sagt, ne? Also weniger Katzenvideos, vielleicht wieder mehr mit Freunden und Familien unternehmen oder den Hobbys nachgehen und im Jetzt und Hier leben.
Ja, also die Studie haben wir gelesen bei ZDF heute und da steht auch drin, dass junge Menschen einfach tatsächlich mal wirklich aufs Handy verzichten wollen, das Ganze weglegen. Da habe ich auch in einem Interview gehört von Analogtaschen.
Analogtaschen?
Ja, es gibt dann Analogtaschen, die sich die jungen Leute machen, wo Sachen drin sind, die mit denen sie sich ablenken können, wenn sie irgendwie eine Wartezeit haben oder irgendwie. Das ist ja so, du holst das Handy raus, sitzt im Zug und oder wartest auf den Zug und dann guckst du noch mal eben kurz Katzenvideos an. So, das ist ja so die verschwendete Zeit. Und die haben Taschen fertig gemacht, wo Sachen drin sind. Da hast du ein Kreuzworträtsel dabei, dann hast du ein Buch zum Lesen dabei, dann hast du vielleicht Strickzeug dabei, Kartenspiele, Brettspiele und vor allen Dingen Postkarten. Die gibt's ja bei uns gerade. Dann kannst du total Wimsi Postkarten schreiben.
Ich finde, für so einen selbstgemachten Beutel, wo Wimsy draufsteht, dann ist es
Wimsy-Sachen, ja.
Wimsy-Sachen, genau. Ja, okay, sehr cool. Also ich muss aber tatsächlich auch sagen, es gibt ja Leute, ich glaube, es ist bei Rauchern auch so, diese Zeit zwischen, ich weiß gerade nichts mit mir anzufangen, dann rauche ich halt eben eine Zigarette oder ich gucke auf mein Handy. Ich hatte das auch vor 2 Jahren, da war ich über meinen Geburtstag weg und mein Handy hatte kein Internet, weil es einfach gerade ein technisches Problem gab. Und das war eine Woche lang tot quasi. Es war zwar an, aber ich konnte damit ja nichts anfangen, weil es nicht ins Internet gegangen ist. Wie oft man auf dieses Gerät guckt, nur um darauf zu gucken, also wie oft man den Bildschirm allein aktiviert, obwohl es einen ja gar nicht mehr vorwärts bringt, weil es da quasi nichts kann.
Ohne Verbindung keine Neuigkeiten, oder?
Völlig irre. Das ist absolut irre, was das Gehirn so macht.
Ja, ich glaube auch, das ist wirklich schon, da sind wir alle süchtig und wir machen das und gucken da wirklich zu oft drauf. Also dann fasse ich mir auch an die eigene Nase, gar keine Frage. Das muss ich auch nochmal reduzieren, da so oft drauf zu gucken, einfach seltener drauf gucken, glaube ich. Es passiert ja nicht wirklich alle paar Minuten was von daher.
Also es geht ja sogar so weit, dass es Menschen gibt, die an ihrem Digital Detox Tag ihr Handy zu Hause lassen und andere Handys mitnehmen.
Stimmt, das ist hier passiert. Du hast mein Handy mitgenommen, ne? Ja. Aber ich habe es ja wieder gekriegt, von daher.
Verlustängste.
Ich habe es gar nicht mehr, du hast es gemerkt, ne?
Rebecca hat mich über dein Handy angerufen und ich habe gedacht, warum klingelt mein Handy? Du hast es ja gar nicht mit. Das ist Phantomschmerz.
Ja. Phantomklingeln, genau. Ja, aber wenn du eine Handtasche voller Sachen hast, die du machen kannst, dann kann das natürlich schon auch sein, dass du dich relativ schnell wieder umgewöhnen kannst. Wenn du irgendwie wenn du das Verlangen hast, auf dein Handy zu gucken, einfach das Rätselheft rausholst und dann ein paar Rätsel löst, dann glaube ich, ist das genau die Ersatzhandlung, die dann analog ist und dich vorwärts bringt, um diese Handysucht sich abzugewöhnen. Nicht, dass ich jetzt sage, macht alle Rätselhefte, weil das eine ganz tolle Geschichte ist. Das glaube ich jetzt nicht. Aber um eine andere Gewohnheit zu erlangen, glaube ich, ist das eine gute Sache.
Auf jeden Fall eine ganz nette Idee, ja.
Und wenn du statt dem Rätselheft strickst, dann kriegst du vielleicht auch noch ein paar Socken für deine Enkelkinder hin. Und was mit der ganzen Sache einhergeht, ist ja, dass analog wieder einen größeren Coolness-Faktor kriegt und vor allen Dingen die Leute wieder rausgehen. Also da gehört zum Beispiel Wandern dazu und da gehört aber auch Radfahren dazu. Und deswegen Fahrrad ist das Teil der Lösung. wenn du weniger digital sein willst, dann geh doch einfach mal Radfahren. Und tatsächlich ist es ja so, beim Radfahren habe ich mein Handy zwar dabei, aber da gucke ich ja wirklich nicht drauf.
Nee, ich zück das höchstens mal, wenn ich Fotos machen möchte.
Genau, zum Fotos machen. Aber da sind wir wieder. Ich finde es ja völlig okay, wenn man mal ein Foto machen will, dann macht man eins mit dem Handy. Allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich mache wirklich selten Fotos beim Radfahren. Ich bin immer froh, wenn jemand anders das macht. Ich komme meistens ohne Fotos wieder.
Ja, das ist bei mir ein bisschen anders. Also ich bin ja noch so, tief in mir steckt ja noch so ein kleiner Mini-Fotograf. Ich liebe das ja dann tatsächlich auch mal anzuhalten und Fotos zu machen. Aber es hat sich bei mir auch stark reduziert. Also ich bin jetzt die letzten 2 Jahre wirklich auch auf Social Media Entzug, zumindest im Privaten gewesen, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr jeden Gemüseteller posten oder sowas. Und eher die Momente für mich zu genießen. Und dadurch ist auch das Fotografieren weniger geworden. Also wenn ich Fotos mache, dann meistens nur solche Fotos, wo auch Menschen mit drauf sind, wo man weiß, okay, das gucke ich mir vielleicht nochmal an. Aber einfach nur ein Foto des Fotos wegen mache ich auch nicht mehr.
Also ich mag ja solche Fotos auch. Ich finde das ja auch toll, so Highlights. Also ich erinnere mich gerade an unsere Sonnenaufgangstour, die wir gemacht haben. Und dann ging ja die Sonne über der Elbe ging die Sonne auf und es war wirklich eine tolle Stimmung. Ich habe aber kein Foto gemacht, sondern ich habe mir einfach diese Stimmung angeguckt. Aber es gab ja Leute, die Fotos gemacht haben und ich war nachher froh, dass es Fotos gab.
Ja.
So ist das ja nicht. Es ist ja nicht so, dass ich sagen würde, ich finde die Fotos doof oder so.
Aber es ist dann ja auch schön, wenn das andere machen.
Genau.
Und das einfach selber genießen kann.
Genieß das ja, wenn andere das machen und ich bin irgendwo auf dem Foto drauf. Das ist auch bei meinen ganzen Radreisen und so. Also die wirklichen Highlights, die fotografiere ich nicht. Versuche ich noch krampfhaft irgendwas zu fotografieren, was auch schön ist, was es irgendwie widerspiegelt. Aber in dieser Studie ist das auch rausgekommen. Dieses ständige sich Vergleichen bei Instagram, bei TikTok. Wer hat den schönsten Spot und sich da am schönsten in Szene gesetzt? Der macht ja das Leben nicht leichter, der macht das ja eher schwerer. Jetzt muss ich auch so ein tolles Erlebnis haben. Wenn ich da jetzt hinfahre und dann ist es bewölkt, dann ist es nicht so schön wie bei dem anderen und. Das ist ja das, was wirklich auch ein bisschen jetzt zurückgeht, glücklicherweise zurückgeht, weil genießt doch einfach das, was ihr habt, was ihr macht. Das ist immer der schönste Moment, der gerade ist.
Ja, also das finde ich auch erstaunlich, dass das wirklich dadurch zurückgeht, obwohl ich da immer das Gefühl habe, also ich habe das Gefühl, es wird schlimmer. Aber gleichzeitig gibt es irgendwie so einen Gegentrend, also der sich da irgendwie bewegt und sagt, da habe ich keine Lust drauf. Also ich wollte zum Beispiel immer nach Madeira und Wanderurlaub machen. Jetzt kommt auf Social Media so ein Madeira-Trend, dass alle Menschen gerade auf Madeira sind zum Wandern und da irgendwelche Bilder und Stories und sowas posten, dass die Insel gesagt hat, wir nehmen jetzt hier für die Wanderwege eine Gebühr X, weil das zu viel geworden ist. Und ich mir jetzt denke, nee, jetzt ist das auch keine besondere Insel mehr. Da sind jetzt alle auf Social Media schon gewesen. Jetzt will ich da nicht mehr hin.
Also Madeira ist eine schöne Insel, da war ich vor Social-Media-Zeiten, glaube ich, von daher konnte ich sehr genießen, fand ich super. Ich war allerdings auch nur, glaube ich, einen Tag da, aber ich fand sie grundsätzlich eine beeindruckende und schöne Insel, also wirklich fantastisch. Ich würde mir das auch davon nicht vermiesen lassen, dass es ein paar Euro kostet, auf den Wegen zu wandern, aber ja, also das ist genau das Problem, das ist total overhyped, wenn ich das so sagen kann.
Ja, du
also
willst einfach, ja auch nicht mit 2000
drüber,
Menschen
weil
da.
Wandern ist halt überall schön, ne?
Ja.
Also du kannst überall schön wandern. Geh einfach mal los und wenn du 3-4 Kilometer von zu Hause weg bist, dann wirst du wahrscheinlich schon Sachen finden, die total schön sind. Und beim Radfahren ist es ja noch viel mehr. Also ja. Der Trend geht ja auch dahin, tatsächlich, wir haben ja gesagt, Wandern ist eine Geschichte, Radfahren ist die andere Geschichte. Geht einfach mal raus, Radfahren, das wird sich auf jeden Fall lohnen.
Ja, ich mach das, jetzt Ende des Monats.
Was machst du?
Ich fahre mit meinen Mädels mit dem Zug bis nach Aachen und dann machen wir das Dreiländereck unsicher.
Das Dreiländereck, sehr schön. Da kennt ihr euch wahrscheinlich auch noch nicht aus, ne?
Nee, da waren wir da alle noch nicht und wir haben gesagt, wir schnappen unsere Gravelbikes und fahren einfach mal und schauen, wo wir landen.
Ja, sehr, sehr cool. Also ihr seid genau die Generation, die in dieser Studie erwähnt wird und ihr macht es genau richtig. Ihr setzt euch einfach auf die Räder und fahrt ein bisschen durch die Gegend. Aber das ist genau das, was ich meine. Ich genieße es zum Beispiel, bei solchen Touren das Handy dabei zu haben und irgendwie mittags zu entscheiden, wie weit ich noch fahren will und wo ich eine Unterkunft mir suche.
Ja, genau.
Und das kann ich einfach digital total gut machen, aber ich würde nicht auf das Digitale verzichten ganz, aber eben nur für diese kurz Unterkunft suchen, fertig.
Ich glaube, ich könnte auch gar keine Karte mehr lesen.
Das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Ich sehe ja immer noch mal wieder Radreisende mit Karte und sowas. Ich weiß nicht, warum die das machen. Es ist mir wirklich völlig schleierhaft. Dieser Vorteil, digital zu navigieren mit dem Fahrrad, der ist so enorm groß, weil du kriegst ja wirklich deine Abbiegehinweise. Du brauchst nicht gucken, wo stehst du gerade, anhalten, auf die Karte gucken, ist das diese Abzweigung. Dieses Anhalten, Losfahren, das hat mich mit Karte früher so dermaßen genervt. Und ich bin so froh, dass das digital funktioniert. Ich würde das niemals missen wollen.
Ich meine, als Brieftaube weißt du ja noch nicht mal, wo du bist. Wie willst du denn wissen, wo du hinkommen musst?
Okay, also bei den meisten, da bin ich im Vorteil. Meistens kenne ich mich relativ gut aus, aber trotzdem würde ich nicht missen wollen, mein Garmin und meine Navigation auf dem Fahrrad. Aber das ist ja schon mal das Nächste. Fahrt doch einfach mal los, macht mal eine Radreise oder eine Radtour. Wir haben das im Podcast schon ein paar Mal thematisiert. Diese Mikroabenteuer, also ja, mit einer Übernachtung. Fahr mal einfach von zu Hause los, irgendwo hin, mach eine Übernachtung und komm nächsten Tag wieder zurück. Wenn man das mal gemacht hat, dann weiß man, was das für einen Riesenunterschied macht.
Genau. Also ich finde ja sowieso immer von zu Hause wegfahren, gefällt mir persönlich immer am besten, weil du bist erstmal in vertrauter Umgebung, kannst dich erstmal eingewöhnen in das Fahrradfahren und dann fährst du und distanzierst dich immer weiter und es verändert sich immer alles. Je weiter du fährst, desto mehr verändert sich die Umgebung, die Landschaft, alles ist neu. Es macht einfach Spaß.
Ja, der Urlaub, der direkt vor der Haustür anfängt, also wo du direkt zu Hause startest und losfahren kannst, hat nochmal eine ganz andere Qualität, als wenn du erstmal einen Tag oder anderthalb Tage anreisen musst, finde ich. Und das hast du immer mit dem Fahrrad, deswegen Fahrrad als Lösung, weniger digital abhängig zu sein, Fahrrad als Lösung dafür, Spaß am Analogen zu haben, mach es. Steig aufs Rad, fahr los, du wirst es auf gar keinen Fall bereuen, es wird in jedem Fall schön werden.
Rad und Tour Inside, dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
4, 6, 8 Wochen Wartezeit, damit du einen Reparaturtermin kriegst oder damit wenigstens jemand überhaupt dein Fahrrad anguckt. Das kennen ja Leute aus anderen Städten, aber das war ja bei uns nie so. Wir hatten das ja immer hingekriegt, dass wir relativ schnell nicht nur Fahrräder in die Werkstatt aufnehmen, sondern die auch relativ schnell wieder rauskriegen. Aber das hat dieses Frühjahr irgendwie überhaupt nicht so richtig geklappt.
Ja, ich hatte das Gefühl, die Werkstatt hatte ein paar Anlaufschwierigkeiten dieses Jahr.
Ja, das kann man so sehen. Wir haben so ein bisschen was umgestellt. Wir haben auch neue Leute im Team. Da ist noch ein bisschen Einarbeitungszeit oder Einarbeitungsschmerzen gewesen. Das kriegen wir jetzt aber ganz gut in den Griff. Es gab auf jeden Fall einen riesigen Berg an Aufträgen, den wir als Werkstatt vor uns hergeschoben haben. Und das ist natürlich so frustrierend, wenn du ständig kommen neue Aufträge rein und du schaffst es noch nicht, die alten abzuarbeiten. Es gab viele so Reklamationen an Hersteller, wo die Hersteller uns nicht gut bedient haben, wo wir viele Wartezeiten hatten. Und dann wird dieser Berg an Fahrrädern, an Aufträgen, an Sachen, die zu erledigen werden, immer größer und größer. Und wir mussten dann letztendlich Anfang Mai die Reißleine ziehen und sagen, keine neuen Aufträge oder beziehungsweise keine neuen Aufträge ist nicht richtig. Aber den Zugang zur Werkstatt haben wir deutlich reduziert. Aber das gab ganz schön Stunk mit den Kunden.
Echt?
Ja, ja.
Das ist an mir total vorbeigegangen. Also wir haben ja nur die Meldung auf die Webseite gestellt, dass jetzt aktuell erstmal keine Termine mehr angenommen werden. Aber die Resonanz darauf ist an uns vorbeigegangen.
Also verständlicherweise waren einige Kunden extrem ungehalten darüber, dass sie ihr Fahrrad jetzt nicht so schnell oder sofort oder in dem Zeitraum, wie sie sich das vorgestellt haben, abgeben, fertigstellen konnten. Und die Werkstatt musste sich da wirklich einiges anhören. Also wir haben bestimmt noch ein paar Kunden verloren, weil wir da zu langsam nicht gut genug agiert haben und. An dieser Stelle kann ich nur einfach sagen, für alle, die Verständnis dafür hatten, dass wir so viel zu tun hatten, dass wir einfach mal ein bisschen schieben mussten. Vielen Dank für euer Verständnis und wer gar kein Verständnis dafür hat, es gibt ja andere Fahrradwerkstätten, dann ist das eben manchmal so. Müsst ihr gucken, ob ihr damit klarkommt. Jetzt ist es so, dass wir den größten Teil dieses riesigen Berges abgebaut haben. Das hat eine ganz andere Stimmung jetzt in der Werkstatt zur Folge, sodass die wirklich auch am Tag viel mehr schaffen und dadurch, dass sie mehr schaffen, und der Berg kleiner ist, wird der kleine Berg immer noch kleiner. Jetzt haben wir sogar schon wieder die Terminanzahl pro Tag hochgesetzt. Wir können also wieder mehr leisten. Jetzt ist Sommer und unsere Werkstatt ist on fire, für dich da. Du kannst kommen, du kannst Termine buchen. Wir sind schnell, wir sind flink und wir sind gut. Also ich glaube, wir brauchten einfach den Mai dazu, uns mal kurz wieder zu berappeln und danke, dass ihr uns die Zeit gegönnt habt für einmal durchschnaufen.
Ja, es gibt ja auch unterschiedliche Werkstattaufträge, ne? Also die einen, die sind planbar, wie so eine Wartung zum Beispiel, die kann ich auch lange im Voraus irgendwie planen. Und dann gibt es natürlich auch kurzfristige Sachen, um mobil zu bleiben, die kann keiner voraussehen. Und da reagieren wir ja entsprechend auch drauf.
Ja, wir versuchen ja immer, euch mobil zu halten, das so schnell wie möglich zu erledigen, damit ihr, wenn ihr Kleinigkeiten habt, sofort wieder los könnt. Aber dann gibt es natürlich Leute, das ist dringender, die müssen nächste Woche auf Radreise, die haben irgendwas gebucht oder die ziehen wir dann sogar auch vor. Also verlasst euch drauf, dass wir auf jeden Fall immer das Beste geben. Manchmal klappt das aber halt nicht für jeden.
Echte Event-Highlights. Erlebe die Fahrrad-Community live.
Viele haben ja schon darauf gewartet, dass sie wieder mal ihre Fahrräder anbieten können oder dass sie was Gebrauchtes suchen. Am 20.06. ist unser nächster Fahrradflohmarkt. Ist das richtig, Marlene?
Das ist richtig. Von 10 bis 14 Uhr wieder hier im Lotsenviertel. Ihr könnt euch jetzt schon anmelden, wenn ihr euer Fahrrad anbieten möchtet. Und das könnt ihr wie immer selber machen oder ihr lasst es hier einen Tag vorher und dann übernehmen wir das für euch.
Ja, beim Fahrradflohmarkt ist immer ganz viel los. Da kommen echt die Schnäppchenjäger oder wenn du ein altes Fahrrad verkaufen willst, dann kannst du dich hier auch hinstellen und das einfach anbieten. Wir haben Sonderpreise, Schnäppchen, wir machen ein paar Mieträder, die wir günstig anbieten. Also falls du noch einen zweiten, dritten brauchst, falls du irgendwie das noch ein richtig günstiges E-Bike brauchst, alles ist da, alles ist möglich. Da sind auch ein paar sehr interessante Sporträder dabei, falls du in irgendeine Sportart Gravel oder Rennrad einsteigen willst. Auch da sind super Schnapper zu machen. Sogar Mountainbikes, habe ich gesehen, sind schon dabei. Also es ist viel los und wie immer bei unseren Fahrradflohmärkten Topwetter am 20.06. Und dann kannst du hier morgens herkommen und einfach ein paar super Schnäppchen machen. Oder du verkaufst was.
Genau. Und es geht auch sogar weiter direkt mit Events und Remi Demi. Eine Woche später, das Wochenende vom 26. bis zum 28. Juni, findet nämlich in Nordholz das Bike Navy statt.
Und bevor es in Nordholz richtig losgeht, ist ja am Freitag schon unsere Ausfahrt. Also mit den Radprofis, mit Prominenz dabei. Wir treffen uns hier bei Rad und Tour und es gibt einen Kaffee und dann geht's los.
Genau, auch dazu zu dieser entspannten Tour, die für dich komplett kostenlos ist, kannst du dich bei der Seite von Bike Navy schon anmelden, damit man so ein bisschen planen kann, wie viele Radfahrende dabei sein werden. Und wir starten hier bei uns am Laden mit einem Espresso im Stehen und einem Stück Kuchen und dann geht's weiter Richtung Otterndorf mit den Radprofis und ganz, ganz vielen Radfahrenden. Gemütliches Tempo. Und wir treffen uns am Ende wieder auf dem Kaltgetränk im Laden.
Genau, es wird ein Riesengaudi und dann hast du mal das Gespräch, die Chance, mit Jens Vogt ins Gespräch zu gehen während der Radfahrt oder mit anderen Radprofis. Es sind ja wirklich viele Weltmeister, deutsche Meister, Olympiasieger. Alle möglichen Menschen sind dabei und du hast eine tolle Chance, mal mit denen ins Gespräch zu kommen während des Radfahrens. Wir fahren ganz locker nach Otterndorf. Jeder kann mitfahren mit jedem Rad. Also es ist eine ganz easy, entspannte Tour. Genießt den Tag, den Freitag. Sag mal, was Datum, bitte.
26.06.
26.06. um
14.30 Uhr.
14.30 Uhr bei uns am Laden. Und dann kriegt ihr alle einen Kaffee und dann geht's los.
Genau. Und am Sonntag ist dann ja in Nordholz das große Rennen. Ihr habt ja schon in ein paar Episoden davor gehört, was in Nordholz alles geplant ist, was für Events da im Detail sind. Und wenn du noch mitfahren möchtest, dann haben wir noch eine Kleinigkeit für dich.
Ja, du kannst noch ins Frauenteam einsteigen. Dazu musst du allerdings weiblich sein.
Das ist richtig. Also wir haben nämlich einen Startplatz bekommen für 3 Frauen plus 1 da. Also das heißt, 3 Frauen von euch, die können mitfahren mit einem Profisportler und dann als Viererteam starten. Und da sind nämlich noch 2 Plätze frei.
Da musst du dich allerdings hier bei Rad und Tour melden und sagen, dass du mitfahren möchtest. Und dann buchen wir dich auf unsere Kosten da ein. Oder wir haben auch noch einen Startplatz Fun, ne?
Genau, also wenn du einfach just for fun alleine selber fahren möchtest, mit dem E-Bike, mit dem Stadtrad, mit einem Klapprad oder was weiß ich, dann kannst du dich auch nochmal bei uns melden und da haben wir auch noch einen Startplatz.
Ein Startplatz for free beim Fun-Rennen, aber du musst nicht mit dem Klapprad oder mit dem E-Bike fahren. Du kannst auch richtig Gas geben mit dem Rennrad. Du kannst es auch ernst nehmen, du kannst das Messer zwischen die Zähne klemmen und mal richtig Gas geben. Auch das geht beim Fun-Rennen. Wollen wir das mal nicht niedermachen. Du kannst auch richtig genau. Gas geben, ne?
Ja, 20 Kilometer auf dem Flugplatz von der Bundeswehr in Nordholz.
Ja, 20 Kilometer, Viertelstunde, kannst du ja wieder da sein.
Also schreib uns am besten eine Mail an podcast@radundtour.de. Schreib uns vielleicht eine kleine Zeile, warum du da mitmachen möchtest oder was deine Motivation ist und dann melden wir uns bei dir.
Bellominati, die goldenen Regeln des Radsports diskutiert.
Marlin, Regel 57.
Sagt?
Aufkleber stinken. Schon wieder so krass hier. Aber okay, ich lese es vor, oder? Niemand interessiert es einen feuchten Kehricht, wen oder was du unterstützt, gegen was du bist, von welchen Marken du gern Ausrüstung kaufst oder in welchem Jahr du bei der L'Étape de Tour dabei warst. Denk an Regel Nummer 5 und fahr einfach Fahrrad.
Das betrifft jetzt aber nur Fahrrad, also Radsport.
Das steht ja, also eigentlich ist das ja alles nur die Regeln für Radsport, aber ja, vielleicht komme ich gleich noch zu. Diekels hingegen sind nicht nur erlaubt, sondern wirken sogar extrem profimäßig. Hier geht es noch weiter, den Satz finde ich eigentlich noch ganz gut. Aufkleber sind für Werkzeugkisten, nicht für Fahrräder. Respektiere deine Maschine.
Okay, also ich bin ja grundsätzlich so, wo ich mir denke, wer zum Teufel klebt einen Aufkleber auf sein Fahrrad? Aber im gleichen Atemzug, wo ich diesen Gedanken gefasst habe, habe ich gedacht, ah, es gibt Menschen, die kleben Arschgeweihe darauf oder Pac-Mans.
das sind dann durch Decals, oder?
Ja, ich
vielleicht ist das ja auch erlaubt.
Ich weiß, ich musste tatsächlich gerade googeln, was ein Decal ist. Das scheinen mir irgendwelche künstlerischen Aufkleber zu sein, die eher so eine Outline haben oder ja, irgendwas.
Offensichtlich Arschgeweihe auf dem Rad.
Arschgeweihe auf dem Rad zum Beispiel.
Ist
also,
dann doch erlaubt.
Dann ist das laut Velominati erlaubt, ja.
Okay, aber laut Marlin dann trotzdem nicht erlaubt.
Ah, weiß ich nicht. Also ja, kann man machen, kann man aber auch lassen.
Ja, es gibt ja aber auch noch Aufkleber, wie zum Beispiel unseren Firmenaufkleber, den kleben wir immer aufs Rad, auch auf Maschinen, also auch auf Rennräder, auch auf tolle Gravel-Bikes, auf richtige Maschinen kleben wir immer noch unseren Rad- und Touraufkleber. Unauffällig meistens, aber drauf.
Ja, also da weiß ich nicht, ich glaube, ich finde ja, also gut, bei Rennrädern klebt meistens, glaube ich, sogar der Weiße drauf. Das ist ja schon fast wieder eine Outline und könnte ein Decal sein.
Ja, okay, so könnte man es. Ich würde es sogar noch anders rechtfertigen. Also wenn wir nicht nur die Maschinen, sondern auch alle Fahrräder mit reinnehmen, weil die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer fahren ja hier Fahrräder und keine Maschinen oder auch wenn du eine Maschine fährst. Ich finde, der Aufkleber von dem Fahrradhändler, wo du das Fahrrad gekauft hast, es sei denn, außer es ist ein Onliner. Also wenn du einen lokalen Händler supportest, weil das sagt ja, besagt dir die Regel, supporte deinen lokalen Händler, dann finde ich es gut, wenn man den Aufkleber drauf lässt. Der hat ja mehrere Vorteile. Einmal der Support für deinen Händler. Du willst ja, dass der Händler da ist. Du willst, dass der Händler für dich da ist. Dann kannst du auch mal auf dem Fahrrad zeigen, wo du es gekauft hast. Und das Zweite, finde ich eigentlich auch total charmant. Ich habe immer einen Blick dafür, wenn ich Leute sehe, die mit dem Fahrrad fahren, dann gucke ich immer drauf, wo sie es gekauft haben. Ja. Und dann ist es ein befreundeter Laden aus Büren oder dann ist es ein befreundeter Laden aus Bamberg oder München oder sonst irgendwo. Und dann spreche ich die immer an. Also, du kommst aus München, hast da und da gekauft. Ja, die kenne ich und toller Laden oder was weiß ich auch immer. Man kommt ja toll ins Gespräch, wenn man ein bisschen draufschreibt, wo das Fahrrad her ist und wenn ich das einzuordnen weiß, dann spreche ich die Leute sogar manchmal an. Man ist sofort im Gespräch, von daher finde ich, ist das auch noch eine Sache, die auf jeden Fall lohnenswert ist.
Und wo ich das ganz anders sehe, sind Lastenräder, weil ich finde, gerade die Fläche von einem Lastenrad kann eine Fläche sein für ein Statement, für eine Werbebotschaft oder sonst irgendwas.
Ja, Lastenräder sehe ich auch ganz anders, finde, da kann eine ganze Menge drauf sogar, je nachdem wie viel Platz da ist und da kann man wirklich schöne Botschaften durch die Gegend fahren.
Stau auf der Straße, nichts geht mehr voran. Alle hupen laut, ich dreh' einfach an. Regen oder Sonne, Wind von vorn. Mein Rad hält mich fit und das Leben geht nach vorn. Fahrrad immer ein Teil der Lösung, kein Problem ist zu groß, wir finden die Bewegung. Cycling is always the answer. You see, zwei Räder, ein Lächeln, that's the key. Bewegung. Wer schiebt, der singt und wer singt, der gewinnt. Die Welt wird leichter, Pedal um Pedal. Und plötzlich ist alles gar nicht mehr so fatal. Let's ride together, right to the end. Together, right to-